Guten Morgen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wirklich vor dir staunend stehen dürfen, Herr. Staunend über deine Barmherzigkeit. Staunend, dass du der Gott bist, der die Herrlichkeit verlassen hat und in so eine finstere Welt gekommen ist, um denen, die in der Finsternis sitzen, das Licht zu bringen. Staunend, dass du es wählst, in Menschen, wie wir sind, Herr, Platz zu nehmen, uns ein Tempel des Heiligen Geistes zu nennen, wo wir uns oft so gar nicht wirklich so fühlen und in unser eigenes Leben oft hineinschauen und ja, das gar nicht so wirklich wahrnehmen, dass du wirklich gegenwärtig bist. Aber ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gerufen hast, dass wir deine Stimme hören durften, Jesus, in so einer Welt, die so voller irgendwelchen Stimmen ist, dass wir dir folgen dürfen und dass du uns ewiges neues Leben gegeben hast und dass uns nichts und niemand mehr aus deiner Hand reißen wird, dass wir dich eines Tages sehen dürfen, wie du wirklich bist, Herr. Und wir preisen dich, dass dieser Weg, den wir leben hier auf diesem Planeten, dazu dient auch, dass wir mehr und mehr geformt werden in dein Bild. In ein Bild, das wir uns gar nicht vorstellen können und uns auch als in unserer alten menschlichen Natur überhaupt nicht wünschen, aber diese neue Geistnatur, Herr, das Neue, was du uns gegeben hast durch den Heiligen Geist, sich so sehr danach sehen. Und dafür danke ich dir, dass das unser Antrieb sein darf. Und so danke ich für deine Gegenwart, für dein Wort, dass du das lebendige Wort unter uns bist, Herr, und uns auch das geschriebene Wort aufschließt, Jesus. Amen. Ja, wir sind gestern so ins dritte Kapitel in Buch Josua eingestiegen und da ging es so, Glauben, Leben, wenn wir durchs Wasser gehen. Auch so dieser ganze Gedanke, du kannst nicht nur von Erzählungen leben, sondern du musst es irgendwann, jede Generation oder jedes Volk Gottes oder jeder Volk Gottes Angehörige, habe ich mir so aufgeschrieben, muss eigentlich auch seine eigene Erfahrung machen, so mit dem lebendigen Gott. Und die Wahrheit ist dahinter auch, dass wir oft vergessen, dass einer der größten Lehrer, die wir kennen, wahrscheinlich in der Kirchengeschichte, eben der Apostel Paulus, sagen wird, und eure Erkenntnis ist eben auch nur Stückwerk. Es ist sehr wichtig. Das haben wir heute ein bisschen vergessen, so vielleicht gerade unter Deutschen weil da hat jeder so seine Erkenntnis und dann ist es kein Stückwerk, sondern das ist das Nonplusultra. Amen, basta. Und weiter gibt es dann auch nichts. Und es ist sehr wichtig, glaube ich. Gestern haben wir ein bisschen gesprochen gehabt, deswegen bin ich gerne in solchen Gemeinschaften unterwegs, in denen ganz viele verschiedene Leute aus verschiedensten Hintergründen sind, weil das Reich Gottes ist. Das ist einfach die Wahrheit. Und das fehlt uns schon manchmal ein bisschen so im deutschen Landen, einfach in diese Wahrheit auch zu leben. Vielleicht, weil wir so sicherheitsbedürftig sind, vielleicht, weil wir alles gerne in der Hand haben möchten, vielleicht, weil wir wirklich so Systematiker sind und auch davon leben, davon natürlich auch berühmt gemacht wurden in der Welt, wegen unseren Systemen. Wir haben so klasse Systeme bei Bosch, bei BMW, bei Mercedes-Benz und Siemens und. Und dafür sind wir natürlich auch berühmt, dafür schätzt uns auch die Welt. Und auf der anderen Seite merken wir dann manches Mal, dass wir uns extrem schwer tun. Und ich muss echt sagen, das fällt mir oft schwer, das anzunehmen, aber die Wahrheit ist, ich war in Afrika letztes Jahr nochmal und Indien, Japan und so, und ich muss mit Schande feststellen, in allen Ländern, in denen die Pastoren enge Kontakte pflegen zur westlichen Welt, sehen die Gemeinden so aus wie bei uns in Deutschland zum Teil. Und das ist traurig. Du hast den gleichen Gottesdienstablauf, das ist vielleicht gar nicht mal so schlimm, ne? Aber es ist überall, Leute, und das fällt mir eigentlich am schwersten, das zu sagen, aber das ist die Wahrheit, überall die gleiche Lieblosigkeit. Überall die gleiche Unaufmerksamkeit, überall das Gleiche. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Aber es ist wirklich so. Und das sagen dir die Leute selber in den Ländern, überall, in denen sie Kontakt hatten mit dem Westen und praktisch ihre Arbeit aufbauen auf westlichen Maßstäben in Gemeinden. Da geht irgendetwas verloren. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, dann manchmal das zu hören für uns und zu sagen, was exportieren wir da eigentlich in die Welt hinein? Und das ist mir so aufgefallen. Das ist natürlich nicht überall so, das ist ganz klar. Ne? Das ist auch sehr pauschal gesagt, aber an zu vielen Plätzen. an zu vielen Plätzen. Und ich denke da jetzt gerade so an eine Begebenheit in Kenia. Ich habe zwei ehemalige Studenten besucht, die am Bunsehof waren. Der eine, der arbeitet mit einer amerikanischen Organisation zusammen, die möchten Gemeindebau machen in so einer Stadt da in der Nähe von Nairobi. Und das ist erstaunlich. Das ist echt erstaunlich. Das Hauptthema war Geld. Das war das Hauptthema. Dass wir dies noch brauchen und jenes noch brauchen und dies noch brauchen und dies noch benötigen. Und dann habe ich jemanden besucht, der lebte ein bisschen weiter weg, der lebte in so einer richtigen ländlichen Gegend. Und den habe ich besucht. Und als ich dort war, der hat so eine kleine Blechhütte, daneben eine Blechhütte, eine größere Blechhütte. Und in der kleinen Blechhütte lebte er mit seiner Frau und den vier Kindern. Und die größere Blechhütte, die hat er gebaut, um 50 Kinder jeden Tag Essen zu geben und jeden Tag Schule zu geben. Und das Geld, das er dafür benötigt, das verdient er, indem er jeden Tag morgens um 6:30 aus dem Haus rausläuft, 1,5 Stunden zu einem Steinbruch läuft und dort 8 Stunden lang Steine klopft. Und dann wieder zurückläuft. Und er hat in der Woche hat er 2-3 Bibelstunden und jeden Sonntagmorgen hat er eine Predigt. Und ich habe ihn gefragt, wie bereitest du das vor? Ne? Also im Westen ist es so, du musst dann mindestens 48 Stunden, also wenn nicht gerade 3-4 Tage für die Predigtvorbereitung, musst du schon investieren. Weil die ganzen Bücher, die du dazu lesen musst, das ist schon, das ist echt extrem viel. Ne? Und dann sagt er zu mir, weißt du Heinz, das mache ich jeden Morgen, dann gehe ich da, wenn ich da laufe, die 1,5 Stunden bete ich. Und wenn ich wieder zurücklaufe, die 1,5 Stunden bete ich wieder. Das hat mich echt bewegt. Das hat mich extrem bewegt. Das sind so diese Entscheidungen. Einfach Entscheidungen. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte den Willen Gottes auch wollen in meinem Leben. Auch für mein Leben. Und es war ein extremer Kontrast, bei dem zu sein und dann bei dem anderen zu sein. Und ich tue jetzt nicht einen Stab brechen. Vielleicht hört sich das so an, ne? Aber es hat mich extrem bewegt. Der eine hat so viel Nöte. Wir haben keinen Beamer, wir haben keinen Computer noch. Und der andere, der hat gar nichts, der hat nur die Blechhütte. Der hat kein einziges Mal ist das Wort Geld gefallen. Kein einziges Mal. Das war schon gewaltig. Und dann habe ich ein Mädel besucht noch, die auch bei uns als Studentin war am Bodenseehof, die Caroline, die als 9-Jährige, glaube ich 9- oder 10-Jährige ins Feuer gefallen ist. Die ist aufgewachsen ganz im Norden von Kenia und ihre Mama, die hat jetzt das Geld nicht gehabt, um das Kind ins Hospital zu bringen und dann hat sich die Wunden alle entzündet und dann mussten sie ihr die beiden Arme abnehmen. Und dann hat sie praktisch hier auf der einen Seite, wisst ihr, hat sie da außen, die aus der Pfanne haben sie ihr den Arm direkt amputiert und auf der anderen Seite haben sie dann einfach hier abgeschnitten. Und die war dann bei uns am Bodenseehof, kam halt als Studentin für 6 Monate und ging dann zurück nach Kenia wieder und lebt im größten, angeblich größten Slum, ist ja alles groß, überall ist groß. Ob das größte ist, ist wurscht, aber es ist ein Slum. Kibera da in Nairobi. Und wir haben ein bisschen den Kontakt zu ihr verloren, dann habe ich sie, letztendlich konnte ich dann Kontakt wieder mit ihr herstellen in Kenia und ich habe sie dann auch mal besucht, weil ich hörte, die kam dann auch mit einer Frau und hat mich besucht erstmal und das war die erste Studentin, die damals dort in Nazarene University da bei Nairobi, das war die erste, die jemals mit Straight A abgeschlossen hat, also die hat die beste Note, die es jemals gab in der Universität, hat sie gehabt. Und ich wollte sie dann auch mal besuchen, ne, und habe dann gesagt, okay, ich komme mal vorbei bei dir, weil ich bin ja ein guter Mensch, dann versuche ich natürlich auch mal bei dir zu Hause vorbeizukommen. Und dann sagt sie, okay, ich freue mich und meine Tante freut sich auch, weil sie wuchs bei ihrer Tante auf da in Kibera. Und ich dachte, Kibera, okay, ich meine, ich war schon ein paar so eher schlechten Wohngegenden. Ich dachte eben so, gell, das ist komisch, aber ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich dachte, schlechte Wohngegend von Nairobi. Kommst schon durch, ne? Und dann sagte ich, okay, ich besuche dich Samstagnachmittag. Und dann, als ich das so sagte, hat jemand mich gefragt, also wie kommst du da hin? Dann fragte ich, ja, wird schon mich jemand hinfahren, dann fuhr mich auch jemand hin. Und dann hat mich einer gefragt, der Missionare, weißt du eigentlich, wo du hingehst? Und ich sagte, ja klar, ich gehe dann nach Kipera, ne, besuch die halt. Wer geht da mit dir mit? Da sag ich, niemand, weil keiner wollte mit mir mitgehen dorthin. Von daher. Aber ich dachte, das ist so ganz normal und so, ne? Die haben ja eh keine Zeit. Und Christen haben eh meistens keine Zeit, ne? Und dann sind wir, und dann sagte, hat er mir ein bisschen erklärt, was das ist, Kibera und so, ne? Und dann wollte ich eigentlich fast auch keine Zeit mehr haben am Samstagnachmittag. Aber jetzt hatte ich zugesagt, also fuhren wir dahin. Dann sind wir da reingefahren nach Nairobi und dann habe ich auch gefragt, ob wir das Auto vielleicht da in der Nähe von Kibera parken können, damit dann der eine, der mich fuhr, dann wieder zurückfahren kann. Und dann hat sie gesagt, nee, lieber nicht. Ne? Weil das würde das Auto allerhöchstwahrscheinlich nicht mehr da sein, wenn du es dort stellst. Ne? Und dann ist er, der junge Mann, ist wieder heimgefahren und fuhr ich dann abends mit dem Bus. Ist ja wurscht. Und dann sind wir da rein, ne? Und dann wusste ich auch, was die alle meinten. Ne? Und es ist schlimm, einfach schlimm. Du springst da über Fäkalien drüber, alles Mögliche. Ne? Und das ist einfach ein Gewirr da in den Kibera-Slum drin. Und dann sind wir da in die kleine Hütte rein, in der die Caroline letztendlich dann aufwuchs. Und kleine Hütte, das ist wirklich kleine Hütte, das ist vielleicht so groß wie das Büro da hinten. Ne? Da lebt die mit ihrer Tante und mit ihrer Cousine und der Cousine ihren zwei Kindern und da lebt die da drin. Und die arrangieren sich da irgendwie. Und da drin, wisst ihr, da drin in dieser Bude hat das Mädel gelernt, um Straight-A-Abschluss an der Universität zu machen. Mitten in dem Krach, in dem Gestank, mitten in dem, dass du sagst, da kannst du ja gar nichts machen. Aber sie hat eine Entscheidung getroffen. Einfach eine Entscheidung getroffen. Ich will den Willen Gottes für mein Leben haben. Das ist alles. Das will ich. Und dann war natürlich mir noch wichtig, ne, sie war ja auf einer Bibelschule und ich wusste jetzt genau, wie ich nachfragen soll. Ist ja auch ein bisschen ein delikates Thema. Liest du denn auch noch Bibel? Ne? Also das wollte ich dann auch, sollte ich noch mitliefern, diese Neuigkeit auch nach Deutschland, ob sie denn wirklich noch Bibel liest oder nicht. Ne? Und ich habe mich gar nicht getraut zu fragen. Ich dachte, das frage ich auch nicht, das ist auch goofy. Gehe ich einfach. Ne? Und ich muss dann auch gehen und dann schaut sie mich an und sagt, du Heinz, und jeden Morgen lese ich mit meiner Tante Bibel. Und wir sitzen da und die Tante, die ist in so einem Marienorden, sah ein bisschen komisch aus, ne? So ganz weiß angezogen und so. Und die dachte, ich bin ein heiliger Mann und hat mir die Hände geküsst. Das war seltsam. Aber ich sollte für sie beten, das habe ich dann auch gemacht. Das ist eine Bombensache. Ne? Und dann sagte mir die Caroline noch, und jeden Morgen lese ich mit denen Bibel. Und das war auch klar, da konnte ich die guten Neuigkeiten auch noch mitbringen, dann nach Deutschland. Aber wisst ihr, das hat mich beschämt. Das sind Menschen, die haben es einfach diese Entscheidung getroffen. Das ist, ich bin von Gott so geführt, es ist eben so mein Leben. Und in dem kann ich jetzt sagen, entweder ich will deinen Willen Gottes wollen, den Willen Gottes wollen, oder ich will es halt nicht. Und die Menschen, die ich da getroffen habe, die das wollen, den Willen Gottes für ihr Leben, das waren veränderte Menschen, total veränderte Menschen. Die Situation verändert sich keinen Deut. Die Lebensumfeld verändert sich keinen Deut. Ist nichts anders. Das riecht nicht anders. Die Menschen sehen nicht anders aus. Es ist nicht ruhiger, gar nichts. Aber das Leben, das Wesen dieser Menschen ist so anders. Das war schon stark. Menschen, die auch eben ihre Erfahrung machen mussten mit dem lebendigen Gott. Das nicht reicht, dass sie eben aus Second Hand, also so zweiter Hand Information immer leben. Gucke mal, so kann das aussehen. Es ist wichtig. Ja, Vorbilder sind wichtig. Es sind Vorbilder wichtig in unserer Gesellschaft. Das vorwärts zu gehen auch. Und ich fand es auch wichtig, was wir in Hamburg erlebt haben. Eigentlich waren wir ein bisschen deprimiert, als wir da an diesem Platz standen. Ne? Da war keiner so richtig wirklich was hören. Und dann war das aber ein guter Satz, was der Alex sagt. Der ist eigentlich komisch, ne? Der Teufel, der ist so richtig aufdringlich, da kam er dann drauf. Ne? Das ist der Teufel, der ist so penetrant, der bleibt an dir dran. Und dann kam er eigentlich zu dem Schluss und sagten, wenn der Teufel schon so penetrant ist, warum sollen wir nicht penetrant sein? Ne? Auch dranbleiben. Wisst ihr, dranbleiben an den Leuten. Warum soll ich nicht auch penetrant sein? Ich habe das Beste, was ich habe. Ich brülle die Leute nicht an, ich mache ihnen nichts Schlechtes, ich mache sie nicht krank. Das fand ich ganz wichtig auch. Und dann, als wir, denke ich, so ein bisschen das für uns innerlich so durchgearbeitet hatten, das war wichtige, für mich selber wichtige Erfahrung. Und nochmal ganz, ganz kurz, aber wichtig, zu sagen, nee, das eine gute Penetranz, ne, insofern in Gänsefüßchen, die Liebe Gottes. Aber die ist so penetrant in dieser Welt. An allen Ecken treffen wir diese Liebe Gottes, ne? Ob wir es sehen wollen oder nicht, aber wir treffen sie. Und das muss jeder Mensch für sich selber erfahren. Und so muss auch diese Generationen, diese neue Generation von Israel letztendlich das erfahren, wie ist dieser Gott, von dem wir ständig gehört haben? Wie ist dieser Gott, von dem uns die Alten erzählt haben, dass sie das erlebt haben, was im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 14 steht, und oder 13 und 14, und da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest, seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das ist ein gewaltiges Wort in einer Situation im Volk Israel, die am Schilfmeer stehen und das Schilfmeer vor ihnen, hinter ihnen praktisch das große Heer von dem Pharao, der sich nochmal anders entschieden hat und eigentlich letztendlich die Israeliten wieder zurückholen wollte. Und sie stehen da an dem Meer, wissen auch nicht ein und aus und waren ja nur Hirten. Das waren ja nur Schafhirten und Sklaven, die haben ja nur Ziegel geformt. Das war alles, was die hatten. Da war niemand von denen dabei, der kampferprobt war. Niemand. Wie machen wir das jetzt? Wie tritt man da jetzt auf? Wie machen wir da jetzt eine gute Formation? Wie entwickeln wir jetzt kurz noch ein System, damit wir den Ägyptern entgegentreten? Und der Herr sagt durch Mose, fürchtet euch nicht. Steht fest oder steht still. Haltet Stand. Ist gar nicht mal so standhaft zu sein, sondern haltet Stand vor dem Herrn. Und jetzt halte Stand vor dem Herrn und da hinten kommen die angaloppiert. Und ihr seht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Die er euch heute bereiten wird. Diese Erfahrung müsst ihr machen in eurem Leben. Und es bleibt niemandem von uns erspart, ihr Lieben. Niemandem. Und diese Zeiten sind extrem wichtig, in denen wir vorm Schilfmeer stehen oder vor dem Jordan stehen. Diese Zeiten sind extrem wichtig, in denen wir denken, das geht nicht weiter. Wie kommen wir da jetzt noch drüber? Und ich dachte, dass Gott mich geführt hat. Ich dachte tatsächlich, dass er uns geführt hat. So ging es den Israeliten. Wir dachten echt, dass Gott uns führt. Aber das kann nicht sein. Und der Herr sagt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Ihr sollt still sein. Und in der ganzen Aktion war der Herr immer wieder der Agierende, weil er sagt, ich aber siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken. Er hat es getan, dass die Ägypter letztendlich den Israeliten nachjagten. Wenn wir so wollen, der Herr hat es getan, dass sie in so eine missliche Situation im Leben kamen. Manche der misslichen Situationen haben sich selbst zugefügt. Sie hätten jetzt nicht 40 Jahre in der Wüste umher marschieren müssen. Das war jetzt nicht unbedingt so der Plan, aber sie haben es nicht anders gewählt. Sie waren halsstarrig. Das war ihnen nicht genug, das immer zu sehen, dass der lebendige Gott handelt. Und jetzt kommen wir in Josua eben in diese neue Generation. Das waren die Alte, ist alle weggestorben und dann stehen sie auch eben vorm Jordan, sollen ins gelobte Land einziehen. Wir haben gestern da drin gestartet in diesem Kapitel und ich lese mal ab Vers 5 in Kapitel 3. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Also wir haben da gestern drüber auch gesprochen, heiligt den Herrn in euren Herzen auch, gebt ihm den Platz. Denn der Herr wird Wunder tun. die auswegloseste Situation, solange sie in seiner Hand ist und solange ich sie auch in seiner Hand lasse, wird er irgendwas machen da drin. Was? Keine Ahnung. Ich kann es nicht versprechen, was. Aber ich weiß das. Und ich weiß auch, dass es niemandem von uns erspart bleibt. Es ist wichtig, dass wir diese Situationen haben, wie hier eigentlich in Josua steht. Sie stehen vor dem Jordan und der Jordan, das war nicht genug, dass der nur der Fluss vor ihnen war, sondern der war der Zeit eigentlich der Überschwemmung, steht hier in der Bibel. Das finde ich interessant, wie genau uns das überliefert wird. Also noch ein bisschen größer. Und zu den Priestern sprach Josua: Tragt die Bundeslade, zieht vor dem Volk hinüber. Da trugen sie die Bundeslade und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Du aber gebiete den Priestern, welche die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr bis ans Wasser des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Kindern Israels: Kommt herzu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Und Josua sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist, und lasst und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perizziter, Girgassiter, Amoriter, Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Siehe, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her über den Jordan gehen. So nehmt nun aus den Stämmen Israels 12 Männer aus jedem Stamm einen Mann, wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen. So wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herab fließt, abgeschnitten werden, und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade von dem Volk hertrugen, und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen, und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, der Jordan aber war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt, bei der Stadt Adam, die neben Zardan liegt. Aber das Wasser, das neben das zum Meer der Araber hinabfloss, also ins Salzmeer, nahm ab und verlief sich völlig. So ging das Volk hinüber vor Jericho. Und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging trockenen Fußes hindurch, bis das ganze Volk den Jordan hinweg überschritten hatte. Also große Parallelitäten auch zu dem Bericht im Schilfmeer. Das Volk ging trockenen Fußes hindurch. Das Volk stand nicht im Morast. Die Priester standen nicht im Morast. Die standen auf trockenem Boden. Allein das, wenn ich lese, ne? Das ist unvorstellbar. Und es hätte sich auch niemand vorstellen können. Wer kann sich sowas vorstellen? Aber der Herr handelt in seinem Volk. Wichtig war es für sie, dass sie den Herrn auch heiligen. Wichtig war für das Volk in all dem, trotz allem auch, die Vorbereitung innerlich mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Der Apostel Paulus wird schreiben im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 bis 2 und sagt: Gebt eure Leibe hin als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Bis er heiligt euch in dem allem. Das, was geschieht in eurem Leben, und zwar geschieht was durch Heiligung, was ganz Wunderbares. Es ist gar kein stressiges Ding, was da passiert. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ihr sucht immer nach Gottesdienst, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an. Da sprachen wir gestern auch drüber. Dieses Aufgehen in diese Welt, in diese Beliebigkeit dieser Welt. Das kann so sein, muss auch nicht so sein. Ja, du kannst es so sehen, dass Gott handelt. Aber es muss auch nicht so sein. Sondern lasst euch, und das finde ich so wunderbar, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt. Und das ist das Wunderbare daran, wisst ihr? Und deswegen schießen auch so viele Christen in diese Welt umher, wie ich habe früher gern Flipper gespielt. Es gibt heute nochmal die Apparate. Leider, das fand ich immer klasse. Ich konnte immer ganz genau sagen, wenn der Ball rausgeht. Ne? Das hat die Typen immer aufgeregt, ne? Bis man mal eine reingehauen hat. Dann habe ich es nicht mehr gesagt. Aber, und Aber wisst ihr, so, deswegen schießen auch viele Christen heute auch in der westlichen Welt umher und suchen und machen und tun. Aber die Bibel sagt, lasst euch verwandeln, Leute. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Also lasst es auch zu. Lasst den Willen Gottes auch zu in deinem Leben. Wozu? Damit ihr prüfen könnt. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist eine wunderbare Sache. Damit ihr prüfen könnt. Da drin liegt auch, wisst ihr, Ruhe. Da drin liegt auch Frieden. Da drin liegt nicht Nervosität. Oder wenn ich nervös bin, dass ich ruhig werden kann. Damit ihr prüfen könnt. Lasst euch verwandeln. Lasst es auch zu. Und da habe ich auch dran gedacht, an diese kleine Hütte, als ich da bei der Caroline war. Da war ein junger Mensch, der hatte gar keine andere Chance gehabt. Ne? Sie hätte rebellieren können ihr ganzes Leben lang. Und es gibt ja auch Menschen, die machen das. Rebellieren immer wieder. Und das ist ein junger Mensch, der sagt, was nützt mir die ganze Rebellion? Ich möchte lieber einwilligen in den Willen Gottes. Verstandesmäßig, was soll da jetzt Wille Gottes sein, dass ich keine Arme mehr habe? Zum Beispiel. Verstandesmäßig, was soll da jetzt Wille Gottes sein, dass der eine jeden Morgen 1,5 Stunden zum Steinbruch läuft und abends wieder zurück? Das wäre doch viel besser, wenn der Power hätte, wenn er ausgeruht wäre, wenn er, wisst ihr, wenn er sich morgens gut vorbereiten kann auf die Kids, die dann kommen. Aber er lässt es zu und das ist so dieses Heiligen, wisst ihr, das ist für mich ganz praktisch dann, das Zulassen, weil er macht es schon, der Herr. Wir fragen uns manchmal, wie sieht es aus, auch Heiligung, wenn ich das zulasse, dass du mich wirklich verwandelst. Er verwandelt uns ja nicht in Monster. Er verwandelt uns in, wie es der Apostel Paulus mal beschreibt, in Römerbrief Kapitel 8, Vers 29, in das Bild seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Das ist was Gewaltiges. Und dass das ein Prozess ist, ein Weg, das ist so. Aber gucken wir uns das Leben von Jesus Christus an. Er war der, der eben ganz ruhig stehen bleiben konnte, als 4000 Menschen dort waren. Und jetzt war, die Jünger kamen und sagten, oh Mann, jetzt müssen wir die alle wegschicken, die haben alle kein Futter. Und Jesus dann nicht sagt, oh Mensch, jetzt kramen wir ein bisschen in unseren Rucksäcken rum und versuchen wir alles noch zusammen zu schustern, was wir finden. Sondern er sagt, wie viel haben wir denn noch? Dann kam ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch. Und dann sagt er, gebt es mir mal, er nimmt es, er dankt seinem Vater im Himmel, bricht das Brot und gibt es seinen Jüngern und sagt, teilt es aus. Das ist für mich so diese Ruhe da drin. Absolute Ruhe. Und in das will uns der Herr hineinführen. In so eine Welt. Und für mich ist es auch dieses Heilig den Herrn in eurer Mitte. Da zieht der Friede Gottes ein. Das sind so heilige Orte, an denen der Friede Gottes herrscht. Und wir leben natürlich in einer Welt, die möchte nicht diesen Frieden Gottes. Das ist ja ganz klar. Alles, was Gott will, will der Geist dieser Welt nicht. Das ist auch oft seltsam, dass wir manches Mal als Christen da gar nicht wirklich drüber nachdenken. Wisst ihr, alles, was Gott will, will der Geist dieser Welt nicht. Wenn Gott sagt, ihr sollt euch untereinander lieben, wie ich euch geliebt habe, weil daran wird die Welt erkennen, das ist der Schlüssel. Dass ihr meine Jünger seid, dass ich wirklich lebendig bin, dass ihr Nachfolger des auferstandenen Gottes seid. Daran würde die Welt erkennen. Dann kann ich stark davon ausgehen, eigentlich, simpel, dass das, was er will, woran er erkannt wird, Jesus Christus, dass das bekämpft werden soll, wisst ihr? Das ist ganz simpel. Eigentlich simple Wahrheiten. Deswegen ist es dann auch so, dass ich in meinem Mitarbeiterkreis sitze im Reich Gottes und innerlich dort sitze und eigentlich krummel gegen irgendjemanden, der da drin sitzt. Eigentlich hätte ich morgens im Bett liegen bleiben können, ne, und kann sagen, ich rufe da an und sage, ich komme gar nicht. dann habt ihr einen Grummler weniger. Oder aber, ich sage, das ist ja nicht richtig. Aha, das ist der Grund. Das ist der Grund. Und dass ich das eigentlich in einem Kreis dann auch ganz offen auf den Tisch legen könnte und sagen, schaut mal Leute, so sieht es aus. Und das ist der Angriff letztendlich vom Teufel. Deswegen bitte ich euch, dass ihr da mit mir kämpft, weil das muss weg, das muss raus. Heiligt den Herrn in eurer Mitte. Heiligt den Herrn in eurer Mitte. Und es sagt der Josua, diese jungen Generation, das müsst auch ihr lernen, heiligt den Herrn in eurer Mitte. Wir hatten an der Bibelschule einen Missionar gehabt, der kam aus Frankreich und der hat erzählt, wie das bei denen war im Team. Der sagte, das ging nichts mehr vorwärts in dem Team. Also die haben ihre täglichen Projekte, konnten sie noch machen, aber irgendwie waren so, sagte, die fühlen sich so komisch. Und dann hatten sie mal so ein Wochenende gehabt und dann plötzlich, er selbst sagte das. An dem Wochenende ist ihm was bewusst geworden und er sagt, er musste das vor der ganzen versammelten Missionarsgemeinschaft bekennen. Er sagt, Leute, ich bin neidisch. Weil das einer in dem Team ist Leiter geworden von dem ganzen Team, von dem es niemand erwartet hätte. Und er am wenigsten, weil er eigentlich dachte. Und er sagte, die Leute, da war keiner schockiert, ne? Die haben einfach gesagt, du, jetzt beten wir miteinander. Und während sie dann miteinander gebetet haben, in so einem Kreis hatten, sagte er, Robert Wagler hieß der, denke ich, die waren mit einer Mission unter Muslimen in Marseille haben die gearbeitet. Also, das ist eine extreme Araber-Organisation dort. Und wisst ihr, das wird bekämpft, dieses Wesen. Und er sagte, dann haben die gebetet. Und während sie für mich gebetet haben, dann kam der Nächste und sagte, du, ich bin auch eifersüchtig. Und dann kam der Nächste und dann haben die gebetet. Und dann sagte er, dann war der frische Wind in dem Team. Also das ist, heiligt den Herrn in eurer Mitte. Dann könnt ihr vorwärts gehen. Ihr Volk. Und das, um das geht's hier. Wisst ihr? Um das geht's. Dass ihr in dem wirklich vorwärts gehen könnt. Das ist die richtige Vorbereitung in unserem Leben. Viele versuchen nie, ihm mit völliger Hingabe zu gehorchen und zu vertrauen. Sie leben und handeln, als ob sie ihr eigen wären, als ob sie die Freiheit hätten, sich selber zu gefallen und Gott so viel oder so wenig zu dienen, als ihnen gut dünkt. Gott so wenig oder so viel von ihrer Zeit, ihrer Kraft, ihrem Eigentum zu geben, als ihnen selbst angenehm ist, schrieb der Hudson Taylor so über dieses Leben. Also die richtige Vorbereitung, die Bestätigung des Herrn. Der Herr sprach zu Josua und dann kommt es alles. Ich möchte es bestätigen, dass du der Leiter bist in dem allen Josua. Ich will es, dass die Menschen das wirklich sehen, dass ich mit dir bin, weil der Herr lässt erkennen, bei wem und mit wem er auch ist, wisst ihr. Das Letzte macht der Herr auch deutlich, wer mit dem Herrn ist und wer in dem Herrn ist. Ganz deutlich wird es. Und es sagt der Herr hier in diesem Bereich. Also die Bestätigung ist wichtig. Gerade eben dann auch bei den Leuten, denen ich nachfolgen soll. Schon wichtig auch in Gemeinden. Und jetzt bin ich nicht der sagt, pff, kann man alles auflösen. Aber es ist wichtig, da auch dafür zu beten, wisst ihr, auch zu kämpfen. Manche kommen vielleicht auch einmal im Jahr zu Neues Land, einfach mal raus aus dem ganzen alten Mief und einfach mal das erleben, wie schön das sein kann, dass man miteinander lebt. Aber warum nicht wieder zurückgehen in den alten Mief und dafür zu beten, dass das eben dort auch so geschieht. Dass dann auch so eine Offenheit entsteht, wisst ihr. Ein gutes Miteinander, auch durch die geistlichen Leiter eben, die vor Ort das sind. Und das wären so die Verse 7 bis 11 in diesem Kapitel. Blinde sind natürlich schlechte Leiter, aber unter Blinden ist der Einäugige noch der Kaiser. Hat mal jemand gesagt. Ne? Und dann das Schluss hier wäre für mich, nicht immer auf die Machbarkeit achten. Aber das kommt erst zum Schluss, wisst ihr, erst heiligt euch. Das finde ich interessant. Weil aus diesem Wesen heraus dass der Herr diesen Platz hat, dann darf ich ein Mensch sein, den sein Herz bestimmt ist, nicht von Machbarkeit immer. Und so vieles scheidet heute schon im Start, weil, nee, eigentlich nicht. Das ist nicht machbar, dass die Priester einfach ihre Fußsohlen da in den Jordan setzen, dann hört das Wasser auf. Ja, das können wir uns schon vorstellen, okay, wir stellen da große Föhns auf und versuchen es irgendwie zu machen und graben ein bisschen rum und umgraben das und dann wird es schon werden. Wir haben eine gute Idee. Wir wissen, wie man so ein Marschland trockenlegt. Nee. Das sind diese Dinge, nicht immer auf Machbarkeit achten. Und beim Petrus, das sehen wir ja, oder das hatten wir gestern kurz angesprochen, Matthäus 14, 22 bis 33, interessantes Bild. Jesus, wenn du sprichst, dann komme ich aus dem Boot heraus und laufe dir entgegen. Aber nur, wenn du sprichst. Vorher will ich nicht laufen. Und das ist sehr wichtig. Also Schritte des Glaubens tun und nicht nur der Vernunft und der Berechnung. Schritte des Glaubens und nicht der Vernunft und der Berechnung. Und wir leben aber in einer Kultur, ihr Lieben, wir sind es gewöhnt, erstmal Vernunft und Berechnung. Berechne das erstmal und dann kann ich dir sagen, ob es vernünftig ist. Und dann kann ich dir sagen, ob du im Glauben vorwärts gehen kannst. Weißt du? Also das sind unsere Schritte mittlerweile in der westlichen Welt. Erstmal wird durchgerechnet. Und es ist nichts Schlimmes, wenn man durchrechnet, ihr Lieben. Aber wir dürfen nicht von Zahlen abhängig sein. Auch wenn die Zahlen so aussehen. Wir müssen von dem abhängig sein, der die Zahlen auch in der Hand hat. Das ist sehr wichtig für unser eigenes Leben. Und ich, wisst ihr, da ist unser Leben Gemeinde drin. So vieles bleibt stecken auf dem Weg mit Jesus, weil dann plötzlich die Vernunft herrscht, die Berechnung herrscht. Und dann leben wir. Und dann sagen wir, und zum Schluss kommt dann der Glaube. Also alles, was ich selbst nicht tun kann, das kann dann Gott tun. Das ist so der Gedanke oft, der mitschwingt. Gebe erstmal selbst dein Bestes. Und investier alles. Und wenn dann gar nichts mehr läuft, dann kannst du Gott auch noch was machen lassen. So ungefähr, ne? Aber über allen ist der Herr und handelt. Also diese Schritte des Glaubens und des Gehorsams. Und zuvorderst, aber damit möchte ich dieses Kapitel schließen, wisst ihr, stand da drin, heiligt euch. Weil, wenn der Herr in eurer Mitte ist, dann werdet ihr vernünftig denken. Und wenn der Herr nicht in eurer Mitte ist, werdet ihr nicht vernünftig denken. Dann denkt jeder in seiner Vernunft. Es gibt auch keinen gesunden Menschenverstand. Sonst würde die Welt wirklich anders aussehen, wenn es einen gesunden Menschenverstand gäbe. Ne? Natürlich gibt es gewisse Regularien in unserem Leben, die sagen, tu das nicht und tu das. Das ist klar. Aber guckt, dass im Volk Gottes muss der Herr das Zentrum sein. Und aus dem Zentrum heraus dann würde das leiten. Die Vernunft. Aus dem Zentrum heraus würde auch den Glauben, auch der würde uns auch vor falschen Glaubensheldentaten bewahren. Es gibt auch falsche Glaubensheldentaten. Das müssen wir jetzt mal beweisen, dass das wird. Es sind ganz, ganz wichtige Schritte und die sehen ganz simpel aus. Ganz simpel auf dem Leben, dass einer diese Grundsatzentscheidung trifft. Das fand ich gut, dass du es mit heute Morgen so eingeleitet hast. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die ich treffe im Leben. Ich möchte deinen Willen wollen. Das ist alles, was ich will. Und dann können wir uns darauf verlassen, dass, was Philipper 1, Vers 6 sagt, dass Gott das gute Werk, das er angefangen hat, das würde auch zu Ende führen. Aber er wird nur die Werke zu Ende führen, die er begonnen hat. Aber das Werk, das er begonnen hat, das würde er auch zu Ende führen. Er würde nicht in der Mitte davonlaufen, panisch und so, oh, jede Menge Chaoten angestellt, nee. Nee. Das, was er beginnt, das beendet er. Ist auch wunderbar, ob es jetzt in meinem Leben ist, als Abhängiger oder ehemaliger Abhängiger und immer noch vielleicht gefährdet oder wie auch immer. Aber wir sind ja alle immer, wie immer jemand sagte, wir sind ja alle irgendwie abhängig von irgendwas. Aber das gute Werk, das er begonnen hat, das wird er auch vollenden. Und das wird er auch vollenden, weil Gott nicht irgendeine Sache beginnt, sinnlos. Wisst ihr? Er ist nicht wie wir Menschen, die eine Brücke bauen. Ich war in Belgien, die bauten eine Brücke und stellten hinterher fest, wir haben es irgendwie verrechnet. Jetzt steht das Ding in der Pampa, hat Millionen gekostet. Das ist, habe ich noch nie gesehen, aber es ist wirklich so. Ich habe es auch gar nicht geglaubt, ne? Aber das ist so, als wir beim Eddie shoppen waren und die uns die Brücke gezeigt haben. Eine riesen Brücke. Steht in der Pampa und keiner weiß für was. Das kannst du gar nicht vorstellen. Die haben alle studiert, die das Ding geplant haben. Alle studiert. Die würden alle sagen, ich kann rechnen. Du brauchst mir gar nichts sagen. Okay, bin ich ruhig. Aber können wir vielleicht sagen, warum baust du die Brücke hier? Das geht dich gar nichts an. So sind wir Menschen aber. Und wir ziehen das dann durch, das ist egal. Es geht dich gar nichts an, warum ich lieblos bin. Ich ziehe das durch, das ist mir egal. Es geht dich gar nichts an, weil, ziehe ich durch, ist mir egal. Aber der Herr ist nicht so. Ich bin nicht wie ihr Menschen letztendlich. Ich bin nicht wie ein Mensch, sagt der Herr. Und darauf könnt ihr euch verlassen. Ich führe euch durch den Jordan und ich führe euch ins gelobte Land. Aber heiligt den Herrn in eurer Mitte. Das ist wichtig, bestimmt auch gerade für die Jungen unter uns und das ist wichtig für mich. Weil wenn ich beginne, nervös zu werden, dann weiß ich auch, warum ich nervös werde. Allermeistens. Es ist wirklich so, weil Jesus nicht das Zentrum ist. Und wenn ich ihn einfach das wieder sein lasse, dann merke ich plötzlich, kann ich durchatmen. Ich möchte noch gerne beten. Und bevor ich das mache, war einfach kurze Zeit der Stille auch, dass ich einfach vielleicht auch selber sagen könnt, oh Herr, da, wieder auf dem Platz. Lieber Vater im Himmel, allmächtiger Gott, in Jesu Namen danke ich dir, dass du in unser Herz deinen Willen reinlegst. Und ich danke dir, Herr, dass wir es sagen dürfen. Wir möchten deinen Willen auch wollen. Und auch manchmal haben wir Furcht davor, aber ich habe manchmal Furcht davor, oder? Weil ich weiß, es gibt da Dinge, die ich loslassen muss und Dinge, die hinter mir bleiben müssen. Mein Stolz und Egoismus auch, meine Fähigkeit, die Dinge selbst so hinzubiegen, dass mein Name auch im Vordergrund steht, aber Herr, es geht ja um deinen Namen. Es geht ja um dein Wirken, es geht ja darum, um diese Tatsache, dass die Welt sehen soll, dass deine Kinder wirklich still sein dürfen und harren dürfen auf dich, weil du handeln wirst. In wunderbarer Art und Weise. Herr, dass wir wirklich mehr lernen dürfen, auch in so einer Gesellschaft, die genau das Gegenteil lebt, dich im Zentrum haben zu dürfen und auch im Zentrum haben zu wollen im Leben. Und Herr, ich danke dir, dass dir alle Dinge möglich sind und über diese Wahrheit, dass das gute Werk, das du begonnen hast, auch vollenden wirst. Da danke ich dir dafür. Weil du eben nicht jemand bist, der einfach irgendwas beginnt und dann irgendwie zwischendrin abbricht und aufhört, keine Lust mehr hat. sondern du hast Lust an der Gnade. Du hast Lust daran, dass wir Menschen immer wieder kommen und von dir nehmen. Gnade um Gnade. Um weiterzugehen. Den nächsten Schritt. Und werden wir von dir Gnade um Gnade nehmen, Menschen werden dürfen, die gnädiger und gnädiger und gnädiger werden. Ja, beeindruckt, geführt von deinem Geist der Barmherzigkeit und Gnade und Wahrheit, um in dieser Welt nicht ungnädig aufzutreten, nicht unbarmherzig aufzutreten, nicht lieblos aufzutreten und unwahrhaftig aufzutreten, sondern in dieser Welt aufzutreten als Menschen, die eben sagen, wir haben auch nur ein bisschen abhängig davon, dass uns unsere gute Hürde führt. Und so danke ich dir, dass du uns als gute Hürde auch in diesen Tag hineinführst, auf die Plätze zuführst, die du haben willst, Herr. In unserem Denken haben wir schon die Dinge wahrscheinlich gescannt, was und wie alles so aussehen soll. Aber letztendlich danke ich dir, dass du das alles richtig formst und in deine gute Hände nimmst und es wunderbar lenkst und leitest. Über allem, lass uns nicht Menschen sein, die halsstarrig sind, Herr. Und ich danke dir selber für mein eigenes Leben, auch für dieses Wort. Und ich danke dir, dass du mich mehr und mehr lehrst auch, uns alle lehrst, was das bedeutet, dich zu heiligen. Dürfen wir auch bekennen, dass wir es oft gar nicht wirklich wissen. Aber wir dürfen lernen von dir und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen.